NDR Info. Echo des Tages.
Bota, guten Abend. Atomkraft, nein, danke. Das war heute die Botschaft der Regierungskoalition in Berlin. Bis 2022, heißt es, soll das letzte Atomkraftwerk in Deutschland vom Netz gehen. Ob sich die ehemaligen Kernenergiebefürworter einen Notausstieg aus diesem Ausstieg offen halten und was die Opposition von dieser Energiewende hält, klären wir gleich. Außerdem in dieser Sendung der Kampf gegen den EHEC-Erreger. Immer noch ringen Dutzende Menschen in Norddeutschland um ihr Leben. Und auch in Nordrhein-Westfalen wurden heute die ersten Todesfälle gemeldet. Die zuständigen Minister in Berlin raten deshalb weiter zur Vorsicht. Wir befassen uns mit den Folgen des tödlichen Anschlags in Afghanistan, bei dem am Wochenende auch zwei deutsche Soldaten ums Leben kamen. Die ISAF hat nun Hinweise darauf, dass nicht ein Selbstmordanschlag, sondern ein vergrabener Sprengsatz für das Blutbad in Talokan verantwortlich war. Und wir wollen über FIFA-Präsident Sepp Blatter sprechen. Der hat zur Stunde eine Pressekonferenz anberaumt, ob er sich über die Bestechungsvorwürfe gegen ihn geäußert hat und wer noch alles unter Korruptionsverdacht steht, werden wir am Ende dieser Sendung erfahren. Zunächst aber nach Berlin. Als energiepolitische Blindgänger hatte Bundesumweltminister Norbert Röttgen Sozialdemokraten und Grüne verspottet, als die seinerzeit aus der Kernkraft aussteigen wollten. Heute kommt der Mann mit dem Fahrrad zu den Koalitionsgesprächen, bei denen CDU und CSU und FDP diese Nacht den Ausstieg aus der Atomkraft bis spätestens 2022 beschlossen haben. Die Zeiten ändern sich. Entscheidend für die Regierung waren die Empfehlungen der Ethikkommission, die heute in Berlin ihren Abschlussbericht vorgestellt hat. Kerstin Steinbrecher berichtet.
Dieser Kommissionsbericht werde nicht im Schrank verstauben, versicherte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Morgen, als sie den Bericht von den Vorsitzenden der Ethikkommission in Empfang nahm.
Ich kann heute schon sagen, dass wir die Empfehlungen der Ethikkommission als Richtschnur für das nehmen, was uns leitet und was, wie wir auch handeln wollen.
Ein Ausstieg binnen der nächsten 10 Jahre, also bis 2021, sei möglich, sagt die Ethikkommission in ihrem Abschlussbericht. Vielleicht auch schon früher, wenn der Umbau zügig vonstatten geht. In einer Marathonsitzung hatte sich der Koalitionsausschuss gestern zur nächtlichen Stunde aber erst auf einen Ausstieg bis zum Jahr 2022 verständigt. Der Vorsitzende der Ethikkommission Klaus Töpfer nahm das heute mit Humor, rechnete vor, es sei ja schon Ende Mai. Man rede also von 6 Monaten mehr oder weniger. Und schließlich lakonisch.
Ein Jahrzehnt ist eben auch nicht mehr das, was es früher mal war.
Um dann aber gleich wieder ernst zu werden. Deutschland sei weit vorne bei seinen Überlegungen zum Atomausstieg. Jetzt dürfe man sich nicht über ein halbes Jahr mehr oder weniger in die Haare kriegen.
Wichtig ist, dass es fix ist, dass es nicht in Frage gestellt wird.
Genau das sei der Fall, betonte am Nachmittag die Kanzlerin. Gerade das aber bezweifelt die Opposition. Ein Grund dafür, der Koalitionsausschuss hat gestern Nacht zwar beschlossen, der Empfehlung der Ethikkommission zu folgen und die 7 ältesten Meiler und Krümmel nicht mehr ans Netz zu lassen. Nach dem Willen der Regierungsparteien soll es aber eine kalte Reserve geben. Das heißt, ein alter Meiler soll weiter in Bereitschaft stehen und doch bis 2013 wieder ans Netz gehen dürfen, falls sich der Umstieg auf erneuerbare Energien verzögert. So geht's nicht, sagt nicht nur Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin.
Dieser Hinweis zeigt eigentlich nur, dass man sich tatsächlich ein Fenster offen halten will, ein Hintertürchen.
Bei kaum verhohlener Genugtuung über die nun angekündigte Rückkehr der Regierung zum Ausstiegsbeschluss von Rot-Grün hat auch SPD-Chef Sigmar Gabriel Zweifel, dass die Regierung wichtige Hinweise der Ethikkommission umsetzen wird. Sie picke sich nur das heraus, was ihr passe, so der erste Befund.
Alle Angebote, den Ausstieg schneller als bis 2022 zu vollziehen und vor allen Dingen alle Vorschläge, den Prozess abzusichern, werden nicht aufgegriffen.
Der Prozess werde abgesichert, versichert Umweltminister Norbert Röttgen am Nachmittag. Es werde einen jährlichen Fortschrittsbericht geben.
Die Politik setzt sich selber unter Selbstkontrolle und wird jährlich darüber berichten, ob wir im Plan sind. Und wenn wir nicht im Plan sind, gilt es nachzusteuern.
Aber auch Umweltverbände kritisierten die Entscheidung, erst 2022 aus der Kernenergie auszusteigen. Greenpeace warf Angela Merkel Wortbruch vor, weil dies nicht der schnellstmögliche Ausstieg sei. Verbraucherschützer forderten die Regierung auf, nun rasch konkrete Pläne für neue Stromkapazitäten vorzulegen.
Das Ende der Kernkraft in Deutschland steht fest. Und damit auch der späte Sieg von Rot-Grün? Gerd Depenbrock kommentiert.
Am Anfang wurde die beabsichtigte Energiewende als plumpes Wahlkampfmanöver diskreditiert. Dann wurde einerseits Eile vor Sorgfalt oder andererseits Verzögerung befürchtet. Auch jetzt werden Hintertürchen vermutet. Viele trauen der Koalition und Kanzlerin Merkel nicht über den Weg. Dennoch, die nun beabsichtigte Energiewende ist unter den Vorbedingungen von Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit, Umwelt- und Klimafreundlichkeit ein glaubwürdiger und vor allem machbarer Kompromiss. Offenbar sehen dies auch große Teile der Opposition, zumindest bei der SPD. Es ist eine Abwägung, die nicht dadurch fragwürdig wird, weil man ein eigentlich unvertretbares Risiko noch eine Zeit lang in Kauf nimmt. Die schwarz-gelbe Energiewende geht auch ein Stück weiter als der rot-grüne Ausstiegsbeschluss. Der war an Strommengen gekoppelt und hätte in der Realität zu einem späteren Ausstieg als 2022 geführt. Vor allem aber wären von den 8 jetzt sofort abgeschalteten Atomkraftwerken noch einige weiter am Netz. Wichtig ist nicht, ob das letzte Kernkraftwerk, wie von der Ethikkommission empfohlen, 2021 oder wie jetzt von der Koalition beschlossen, 2022 abgeschaltet wird. Entscheidend ist, dass der Ausstieg fixiert ist und nicht in Frage gestellt werden kann. Eine sinnvolle, ständige Überprüfung des Umstiegprozesses ist nämlich keine Revisionsklausel. Die wäre ohnehin überflüssig, denn jedes Gesetz kann revidiert werden. Das zeigt doch gerade die jetzige Kehrtwende in aller Deutlichkeit. Nur, eine Partei, die aus dem Ausstieg wieder aussteigen wollte, bräuchte nach jetzigem Erkenntnisstand zur Bundestagswahl gar nicht anzutreten. Richtig ist, all dies hätte man schon früher haben können, man wollte es aber nicht. Es bedurfte erst der augenscheinlichen menschlichen Ohnmacht nach der Katastrophe von Fukushima. Aber auch hier gilt, besser spät zur Einsicht gekommen als gar nicht. Der Zwang zum Kompromiss in der Koalition allerdings beschert dem Ausstiegsbeschluss einen Makel. Um die FDP zufriedenzustellen, will die Bundesregierung für die nächsten beiden Winter eines der 8 ältesten Kernkraftwerke als sogenannte Kaltreserve vorhalten. Aber nur ein Kraftwerk, das am Netz bleibt, kann auch bei Strommangel einspringen. Das ist Etikettenschwindel, das ist der Keim für neue Zweifel. Wenn es nicht als Hintertür gemeint ist, so ist es zumindest missverständlich. Im Interesse der Glaubwürdigkeit sollte die Koalition dies schleunigst korrigieren.
Die Bundesregierung beschließt den Ausstieg aus der Kernenergie bis 2022. Soweit der Kommentar von Gerd Dibbenbrock im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Am Freitag soll in Hannover eine Trauerfeier für die 2 in Afghanistan getöteten deutschen Soldaten stattfinden. Auch der verletzte Generalmajor Markus Kneip wird an der Feier teilnehmen und dann zu seiner Truppe im Norden Afghanistans zurückkehren. Dort gab es heute neue Erkenntnisse zum Hergang des tödlichen Anschlags. Unser Korrespondent für Südasien, Kai Küstner, zum aktuellen Ermittlungsstand.
Die Untersuchungen sind noch lange nicht abgeschlossen, aber der afghanische Geheimdienst kommt nun vorläufig zu einem gänzlich anderen Ergebnis als bislang vermutet. Bisher nämlich gingen alle davon aus, dass es ein Selbstmordattentäter war, der sich nach Ende der hochkarätig besetzten Versammlung im nordafghanischen Talokan in die Luft sprengte. Das Untersuchungsteam hat in seinen vorläufigen Ermittlungen herausgefunden, dass der Vorfall kein Selbstmordanschlag war, sondern dass es sich um Sprengstoff handelte, der in der Eingangshalle des Gouverneurssitzes vergraben war. Es seien, so fügt der Sprecher des afghanischen Geheimdienstes NDS im Gespräch mit dem ARD-Hörfunkstudio Südasien noch hinzu, auch keine Körperteile eines Attentäters am Anschlagsort gefunden worden. Ob diese Version der tödlichen Attacke vom Wochenende haltbar ist, wird sich zeigen. Bislang gingen alle davon aus, dass ein Taliban-Kämpfer oder zumindest Sympathisant in Polizeiuniform sich in die Luft gesprengt hatte, nachdem die Sitzung im Haus des Gouverneurs zu Ende gegangen war. Ein Anschlag, der auch auf die Bundesregierung bedrückend gewirkt hat.
Mir macht das sehr große Sorgen. Einmal, was unsere Frauen und Männer angeht, die in Afghanistan ihren Dienst tun. Es macht mir aber auch sehr große Sorgen, weil es zeigt, dass wir noch sehr viel Arbeit vor uns haben, um den Prozess der Übergabe der Verantwortung auch verantwortlich zu gestalten.
So Außenminister Westerwelle, der gerade das indische Neu-Delhi besucht und hier mit den Indern natürlich auch über das Thema Afghanistan sprechen wollte. Der Anschlag ist insofern beispiellos, als es die Taliban schafften, ein hochrangig besetztes Treffen afghanischer und internationaler Sicherheitskräfte folgenschwer anzugreifen. Erstmals wurde dabei ein ISAF-General verwundet, der deutsche Regionalkommandeur für Nordafghanistan Markus Kneip. Insgesamt starben bei dem Attentat 7 Menschen, darunter auch 2 Bundeswehrsoldaten. An der Strategie, bald die Sicherheitsverantwortung in afghanische Hände zu übergeben, halte er aber fest, so Westerwelle.
Wir sind jetzt bald 10 Jahre in Afghanistan mit Kampftruppen. Es sollen keine weiteren 10 Jahre werden.
Ende des Jahres wollen die Deutschen dann, wie geplant, auch die Zahl der Bundeswehrsoldaten erstmals reduzieren. Was das Attentat angeht, bleiben trotzdem Fragen offen. Zum Beispiel die, wie sehr das Vertrauen der internationalen Truppen in die afghanischen Sicherheitskräfte langfristig erschüttert ist. Denn die sollen ja bald für Sicherheit im eigenen Land sorgen. Wenn es aber nicht gelingt, einen Gouverneur und dessen internationale Gäste zu schützen, dürften an den Fähigkeiten der Sicherheitskräfte erneut Zweifel laut werden.
Wir sehen doch, es wird keine militärische Lösung geben, sondern es braucht eine politische Lösung. Und hier kann Deutschland auch sehr hervorragend vermitteln. Und das tun wir. Wir unterstützen den Dialog, wir unterstützen den Prozess der inneren Aussöhnung in Afghanistan.
So sollen, wie als erste Zeitung die Washington Post unlängst berichtete, Gespräche der USA mit dem Umfeld des Taliban-Chefs Mullah Omar auf deutschem Boden stattgefunden haben. Doch derzeit deutet in Afghanistan erschütternd wenig auf eine bevorstehende Verhandlungslösung hin. Heute griffen die Taliban im Westen des Landes einen NATO-Stützpunkt an. In Herat verschanzten sie sich in unmittelbarer Nähe des von italienischen Soldaten betriebenen Lagers und eröffneten das Feuer.
Soweit der Beitrag von Kai Küstner. Und wir gehen nach Deutschland. Für die schwerkranken Patienten, die sich mit dem EHEC-Erreger infiziert haben und in der Folge mit Nierenversagen kämpfen, gibt es Hoffnung. Ärzte in Hannover haben heute Erfolge bei ihrer Behandlung mit einem neuen Medikament vermeldet. In Nordrhein-Westfalen wurden derweil die ersten Todesfälle registriert. 2 Frauen erlagen der gefährlichen Darminfektion. Thomas Wöstmann mit den Einzelheiten.
Das erste Todesopfer in NRW durch EHEC stammt aus Bad Lippspringe im Kreis Paderborn. Die alleinstehende 92-jährige Frau war Anfang vergangener Woche in ein Paderborner Krankenhaus eingeliefert worden. Jürgen Tau vom betroffenen Krankenhaus.
Die Patientin ist am 23. Mai diesen Jahres aufgenommen worden und jetzt am letzten Sonntag, also am 29. Mai, verstorben. Die Patientin ist mit der Durchfallerkrankung ins Krankenhaus gekommen und Aufnahmegrund war vor allem auch eine drohende Austrocknung wegen mangelnder Flüssigkeitsaufnahme. Und im Krankenhaus ist durch die Stuhlprobe dann der EHEC-Keim nachgewiesen worden.
Wie sich die durch mehrere Krankheiten bereits geschwächte Frau infiziert hatte, ist noch nicht klar. Schnell stellte sich bei der Erkrankten das sogenannte Hus-Syndrom ein, eine bei EHEC-Fällen nicht selten eintretende Komplikation, die zu Blutveränderungen und Nierenversagen führen kann.
Die Frau hatte dem Alter entsprechend Vorerkrankungen. Die Frau war 92 Jahre alt und dementsprechend auch, was das Organsystem anbetraf, Herz-Kreislauf-Erkrankungen schon vorbelastet.
Beim Behandeln der EHEC-Patienten bleiben den Ärzten nur wenige Möglichkeiten. Hygieneärztin Adelheid Spilz ad Wilken.
Was ja die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes sind, ist, diese Patienten, die mit EHEC kommen, nicht antibiotisch zu behandeln, was wir normalerweise machen, wenn jemand eine bakterielle Infektion hat, weil man festgestellt hat, dass die Gifte, die freigesetzt werden, in einem solchen Maße freigesetzt werden, dass die Toxine mehr Schaden anrichten, wenn man antibiotisch behandelt, als wenn man es nicht macht. Das heißt, die Therapie ist eine rein symptomatische Therapie, Ausgleich von Flüssigkeits- und Elektrolytverlusten, Behandlung manchmal der eingeschränkten Nierenfunktion, dann durch Dialyse.
Die 92-Jährige war das erste EHEC-Opfer in Nordrhein-Westfalen. Die bisherigen Todesfälle gab es in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Bremen. Der Kreis Paderborn zählt in Nordrhein-Westfalen zu den am stärksten betroffenen Regionen. Allein 30 Erkrankte gab es hier. Warum? Darüber rätseln die Behörden. Am Nachmittag wurde bekannt, dass auch im benachbarten Kreis Gütersloh eine Frau mittleren Alters an der EHEC-Infektion gestorben war. Mehr wollten die Behörden dort nicht bekannt geben. Trotz der erneuten Todesfälle und der über das Wochenende weiter gestiegenen Zahl von EHEC-Fällen warnen Experten vor Panik und Hysterie. Ausreichend Hygiene beim Verzehr, vor allem von Gemüse, verringere das Risiko erheblich.
Um den Umgang mit dem aggressiven EHEC-Erreger ging es heute auch in Berlin. Denn die Zahl derer, die sich neu anstecken, steigt. Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner und Gesundheitsminister Daniel Bahr kamen am Nachmittag im Robert-Koch-Institut zusammen. Aus Berlin berichtet Peter Mücke.
Von einem Krisentreffen wollte keiner sprechen, doch was der Präsident des Robert-Koch-Instituts Burger zu verkünden hatte, war auch nicht gerade beruhigend.
Der EHEC-Ausbruch ist nicht überstanden. Es gibt weiterhin Fälle von Hus, also dem schweren Verlauf einer EHEC-Infektion. Es gibt somit keinen Anlass für eine Entwarnung.
Mit anderen Worten, die Behörden tappen noch immer im Dunkeln, wieso diese aggressive Variante des EHEC-Erregers sich so schnell vor allem in Norddeutschland verbreitet. Das Institut spricht offiziell von 352 Hus-Fällen. Fällen, räumt jedoch ein, wegen Meldeverzögerungen könnten es auch noch mehr sein.
Aufgrund der aktuellen Entwicklung gibt es derzeit keinen Anlass für eine Entwarnung und es kann durchaus sein, dass die eigentliche Infektionsquelle weiterhin aktiv ist, das heißt zu Infektionen führt.
Die beiden angereisten Minister wirkten nach dem Treffen dann auch alles andere als beruhigt. Der Chef des Gesundheitsressorts Bahr.
Ergebnis ist, dass leider weiter mit einer steigenden Fallzahl zu rechnen ist. Es gibt immer noch Anzeichen, dass die Infektionsquelle aktiv ist, das heißt für die Bürgerinnen und Bürger, dass weiterhin größte Vorsicht geboten ist.
Und das bedeutet vor allem, dass sie auf Hygiene achten sollen. Das heißt, regelmäßiges Händewaschen, vor allem wenn man mit Lebensmitteln zu tun hat. Und Gemüse sollte vor allem in Norddeutschland nach wie vor nicht roh gegessen werden. Eine solche Warnung war bereits am vergangenen Donnerstag herausgegangen.
Zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher war es richtig, dass das Robert-Koch-Institut und das BfR frühzeitig Verzehrshinweise herausgegeben haben. Diese Hinweise insbesondere auf in Norddeutschland erhältliche Gemüsearten abzielen, bleiben weiterhin gültig,
sagte Verbraucherschutzministerin Aigner und nahm damit auch die Behörden in Schutz. Vor allem Bauernverbände hatten kritisiert, sie hätten zu leichtfertig gewarnt und so den Landwirten geschadet. Aigner spricht inzwischen von einer europäischen Dimension des EHEC-Ausbruchs.
Wir stehen gemeinsam vor einer großen Herausforderung. Hunderte bis tausende Mosaiksteine aus Deutschland und dem Ausland zusammenzutragen zu einem Gesamtbild.
Nach wie vor versuchen Teams des Robert-Koch-Instituts, die Quelle der Infektion zu finden. Außer in Hamburg, auch in Lübeck, wo es besonders viele Hussfälle gibt.
Während die Belgrader Polizei noch die gewalttätige Demonstration junger Mladic-Anhänger von gestern bilanziert, haben die Ermittler heute neue Erkenntnisse über die Verstecke des Serbenführers veröffentlicht. Jahrelang soll Ratko Mladic unbehelligt in Belgrad selbst gelebt haben. Nach 2001 habe er sich unter anderem im vom Militär geschützten Kasernen und an verschiedenen Orten im Umland der Hauptstadt versteckt gehalten. Das ist nun vorbei. Ratko Mladic wartet auf seine Auslieferung nach Den Haag. Lange kann es nicht mehr dauern, weiß Jörg Paas.
Auch dem Anwalt von Ratko Mladic dürfte ziemlich klar sein, dass die Auslieferung seines Mandanten nur noch eine Frage der Zeit ist. Trotzdem oder gerade deswegen will er den Termin aber so lange wie möglich hinauszögern. Wir werden den Einspruch im Laufe der Nachmittagsstunden einlegen, um das Verfahren ein wenig in die Länge zu ziehen, damit das Gericht nicht sofort mit der Auslieferung reagiert. Miloš Žaljić war einst Militärrichter. Seit Jahren berät er die Familie von Ratko Mladic in allen Rechtsangelegenheiten. Er kennt das Prozedere genau und weiß deshalb, dass er nach der Entscheidung des Bezirksgerichts in erster Instanz am vergangenen Freitagnachmittag genau 3 Tage Zeit hatte, um den Brief mit dem Einspruch von irgendeinem Belgrader Postamt aus abzuschicken. Noch einmal 24 Stunden später, das heißt morgen Nachmittag gegen 17 Uhr, muss das Schreiben dann beim serbischen Sondergericht für Kriegsverbrechen eingehen. Sollte es keine Berufung geben, muss der Gerichtsbescheid aus der ersten Instanz nur noch durch die Justizministerin bestätigt werden. Im Falle einer Berufung müsste darüber zunächst noch ein weiterer Richterausschuss entscheiden. Dies wiederum darf nicht länger als 3 Tage dauern, kann theoretisch aber auch in 5 Minuten geschehen. Der Staatssekretär des serbischen Justizministeriums äußerte Verständnis für die Hinhaltetaktik von Mladics Verteidiger, versicherte aber zugleich noch einmal, dass der ehemalige Militärchef der bosnischen Serben aus seiner Sicht ohne jeden Zweifel prozessfähig sei. Genau das zieht Anwalt Miloš Žaljić in Zweifel. Wir meinen, dass der Gesundheitszustand von Mladic alarmierend ist und er unbedingt von einem unabhängigen Expertenteam untersucht werden müsste, dem Kardiologen, Neurologen, Psychiater und Orthopäden angehören sollten. Außerdem braucht er sofort Behandlung. Er hört schlecht, sieht schlecht und kann kaum laufen. Auch hier muss etwas getan werden. Nach Darstellung des vom Gericht beauftragten Ärzteteams leidet Ratko Mladic dauerhaft unter den Folgen eines früheren Schlaganfalls und eines Herzinfarktes. Seit dem Schlaganfall könne er den rechten Arm nur eingeschränkt bewegen. Das rechte Bein mache Schwierigkeiten beim Gehen. Außerdem leide Mladic an Bluthochdruck, der jedoch gut mit Medikamenten eingestellt sei. In den serbischen Medien nehmen die Berichte über den Gesundheitszustand des Ex-Generals nach wie vor breiten Raum ein. Im Vordergrund stehen allerdings heute die Krawalle der vergangenen Nacht in Belgrad nach einer Solidaritätskundgebung für Mladic. Über 100 meist jugendliche Randalierer wurden danach vorübergehend festgenommen. Der Innenminister machte inzwischen Angehörige bekannter rechtsextremistischer Organisationen für die Straßenschlachten mit der Polizei verantwortlich.
Aus Belgrad berichtete Jörg Paas. Wie lange soll der Baustopp am Bahnhof gelten? So lautete eine der Kernfragen, die heute im Lenkungskreis Stuttgart 21 besprochen wurden. Teilnehmer sind unter anderem Vertreter der Bahn und der neuen grün-roten Landesregierung. Für sie sprach erstmals der grüne Verkehrsminister Winfried Herrmann. Der will, dass die Bagger bis zur geplanten Volksbefragung über die Landesfinanzierung des Projekts, also im Oktober, stillstehen. Eine Forderung, die Bahn strikt ablehnt. Aus Stuttgart, Reinhard Nürnberg.
Das Gespräch sei sachlich gewesen, aber der Grunddissens sei geblieben, haben sowohl der baden-württembergische grüne Verkehrsminister Winfried Herrmann als auch der Bahnvorstand Volker Käfer versichert. Die neue grüne Landesregierung will das Bahngroßprojekt Stuttgart 21 nicht. Bahn, Stadt und Region Stuttgart wollen es voranbringen. Beim heutigen Gespräch des Lenkungskreises wurden die unterschiedlichen Positionen dargelegt. Die Bahn hat einen Baustopp bis zum Herbst abgelehnt. Dies würde zu viel Verluste für die Bahn und das Projekt bedeuten, hat der Bahnvorstand Volker Käfer erklärt.
Wenn wir heute einen Bau- und Vergabestopp machen würden bis nach dem Oktober dieses Jahres, dass wir insgesamt einen Verzug der Inbetriebnahme des Projektes bis zu dem Ende des Jahres 2022 bekommen würden. Das heißt also insgesamt 36 Monate Verzug. Und wir haben die Mehrkosten auf eine Größenordnung von 410 Millionen Euro beziffert.
Bis Ende Juli soll der sogenannte Stresstest fertig sein. Mit ihm soll geprüft werden, ob der geplante unterirdische Bahnhof in Stuttgart auch so leistungsfähig sein kann, wie es die Bahn sagt. Vorgegeben ist eine Leistungssteigerung bis zu 30% in Spitzenzeiten. Die Bahn geht davon aus, dass der Stresstest bestanden wird. Das sieht der baden-württembergische Verkehrsminister Herrmann anders.
Dem steht im krassen Gegensatz gegenüber die neue Landesregierung mit ihrer Verpflichtung aus ihrer neuen Mehrheit, die sie durch die Bevölkerung bekommen hat, hier für Transparenz zu sorgen, genau zu überprüfen, sich dafür auch Zeit zu nehmen und nicht sich unter Zeitdruck setzen zu lassen. Und darüber hinaus auch eben die Möglichkeit einer Volksabstimmung zu eröffnen, die offen ist.
Vom Ergebnis des Stresstestes soll nach dem Willen der grün-roten baden-württembergischen Landesregierung abhängig gemacht werden, ob das Projekt Stuttgart 21 zu einer Volksabstimmung gebracht werden soll. Allerdings bezweifelt Verkehrsminister Winfried Herrmann, dass der Stresstest wirklich alle Fragen klären wird.
Dass der Stresstest eine eindeutige Antwort liefert, das wird vermutlich nicht sein, sondern der Stresstest ist ein Verfahren mit vielen Wenn-Dann-Relationen und am Ende wird auch sozusagen rauskommen, wenn du das und das eingibst, wenn du das und das willst, bekommst du das und das. Wenn du aber was anderes eingibst, kommt auch was anderes raus oder wenn du andere Erwartungen hast, kann das so nicht erfüllt werden. Also es ist, glaube ich, die Vorstellung, dass es sozusagen eine einfache digitale Ja-Nein-Antwort geben wird, die ist, glaube ich, falsch.
Das Ergebnis des Stresstests für den unterirdischen Bahnhof in Stuttgart soll Mitte Juli öffentlich vorgestellt werden. Mit einer großen Veranstaltung, ähnlich wie bei der Schlichtung, die dann auch im Fernsehen übertragen wird.
Aus Stuttgart berichtete Reinhard Nürnberg. Italiens Regierungschef Silvio Berlusconi hat bei der entscheidenden Runde der Kommunalwahlen eine herbe Niederlage einstecken müssen. Seine Partei unterlag sowohl bei der Bürgermeisterwahl in Mailand als auch in Neapel. Die Wahlen galten als wichtiger Stimmungstest. Tillmann Kleinjung aus Rom.
Erstmals seit 1993 regiert wieder ein linker Bürgermeister die Wirtschaftsmetropole Mailand. Der 62-jährige Rechtsanwalt Giuliano Pisapia hat in der entscheidenden Stichwahl die Kandidatin Silvio Berlusconis, Amtsinhaberin Letizia Moratti, klar geschlagen. Auch in Neapel geht der Kandidat von Berlusconis Regierungspartei PDL unter. Hier gewinnt der ehemalige Staatsanwalt Luigi De Magistris, der für die kleine Antikorruptionspartei Italien der Werte angetreten ist. Neapel wird seit Jahrzehnten von linken Mehrheiten regiert, denen es bis heute nicht gelungen ist, das dramatische Müllproblem der Stadt zu lösen. Schwere Niederlagen gab es bei den Stichwahlen für die Koalitionsparteien PDL und Lega Nord, auch in den Städten Triest, Novara und Cagliari. Oppositionsführer Pierluigi Bersani wertet den Wahlausgang als letzte Aufforderung an Berlusconi, eine neue politische Phase einzuleiten. Das Ergebnis der Wahlen sei, dass die Politik der Mitte-Rechts-Koalition keine Mehrheit im Land habe.
Die mächtigsten Herren des mächtigen Fußballverbandes FIFA haben sich heute im Hauptquartier auf dem Zürichberg zur Präsidiumssitzung versammelt. Und viele Journalisten haben davor ausgeharrt. Mittlerweile geht es nicht mehr nur um die Bestechungsvorwürfe gegen Präsident Josef Blatter. Es geht um Korruption in der gesamten FIFA. Holger Kühner, Sie beobachten den Skandal um die FIFA. Welche Informationen haben Sie aus der Präsidiumssitzung?
Momentan redet FIFA-Präsident Sepp Blatter und er geht sehr sparsam mit den Informationen um, die es zu erzählen gäbe aus der Sitzung des Präsidiums. Vor wenigen Augenblicken gab es tumultartige Szenen, die man eigentlich nicht von Pressekonferenzen kennt. Journalisten haben insistiert und nachgefragt, Sepp Blatter möge doch diese Informationen bekannt geben. Er hat sich strikt geweigert und hat gesagt, er sei der FIFA-Präsident, er habe zu dieser Pressekonferenz eingeladen, er respektiere die Medien, was er natürlich nicht immer tut. Deshalb wünsche er sich, dass auch die Medien ihn respektieren. Er sieht sehr angespannt und angegriffen aus. Es gibt neue Korruptionsvorwürfe gegen FIFA-Präsidiumsmitglieder. Also die Pressekonferenz ist längst noch nicht rüber und wir erleben einen sehr angegriffenen FIFA-Präsidenten Sepp Blatter.
Das heißt, der von dem ehemaligen Exekutivmitglied Jack Warner angekündigte Tsunami in der FIFA ist schon da, Ihrer Meinung nach?
Der ist in einer kleinen Welle am Anrollen auf Zürich. Morgen um 14 Uhr soll es eine Pressekonferenz geben eines ehemaligen FIFA-Mitgliedes, der 4 Präsidiumsmitglieder beschuldigt, bei der Vergabe der WM an Katar 2022 Gelder angenommen haben. Das sind 3 Namen dabei, die man bereits kennt aus einer parlamentarischen Anhörung vor dem britischen Unterhaus. Ein neuer Name ist dabei. Also momentan, wenn man mal durchzählt, sind es 13 Mitglieder des FIFA-Kabinetts von insgesamt 24, gegen die in irgendwelchen Fällen ermittelt wird. Also mehr als die Hälfte dieses Gremiums, das über die Vergabe von Fußball-Weltmeisterschaften entscheidet, scheint momentan korrupt und bestechlich zu sein.
Wenn ich Sie richtig verstehe, hat ja Josef Blatter auf die Bestechungsvorwürfe konkret gegen ihn noch gar nicht reagiert. Was ist denn Ihre Einschätzung? Wird die Sitzung heute irgendwelche Auswirkungen auf seine erneute Kandidatur am Mittwoch haben?
Also die Auswirkungen, auch wenn sich das in der Öffentlichkeit fast ein wenig amüsant anhört, es gibt Verbände, die sich dafür ausgesprochen haben, dass die Wahl am Mittwoch stattfindet. Und es gibt Verbände, die sich heute nochmal ausdrücklich für eine Wahl Sepp Blatters ausgesprochen haben. Unter anderem der Deutsche Fußballbund, der Mitglied in der Europäischen Fußballunion ist. Sepp Blatter hat darüber berichtet, dass er bei 4 dieser Verbandsorganisationen war, die am Mittwoch dann ihn wieder wählen sollen und alle hätten gesagt, am Mittwoch muss gewählt werden. Wir haben es bei der FIFA mit einer Organisation zu tun, die von außen nicht kontrollierbar ist. Also es kann gut sein, dass FIFA-Präsident Sepp Blatter auch die Vorwürfe, die morgen in einem Züricher Hotel dann veröffentlicht werden sollen, mit Bankauszügen und Kopien von Personalausweisen, dass er auch das übersteht und am Mittwoch wiedergewählt wird. Der Schaden für die FIFA, gestern haben wir gesagt, der kann eigentlich gar nicht größer sein. Wir müssen nach neuen Wörtern suchen, wenn es darum geht, die FIFA zu beurteilen.
Das heißt noch kurz, das ist aus Ihrer Sicht die größte Krise der FIFA?
Naja, die FIFA ist mehr als 100 Jahre alt. Die hatten schon so viele Krisen, zuletzt im Dezember bei der Wahl Russlands für 2018 und Katar 2022. Wenn es aber tatsächlich so sein sollte, dass die Wahl verschoben wird und der Druck wird immer größer und hoffentlich mischen sich auch irgendwann Politiker ein, denn es geht auch um staatliche Fördergelder, dann kann man tatsächlich von der größten Krise der FIFA sprechen.
In der Präsidiumssitzung der FIFA in Zürich ging es heute um Bestechungsvorwürfe gegen weite Teile des Exekutivkomitees der FIFA. Vielen Dank, Holger Kühner. Und mit diesem Gespräch endet das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Studio verabschiedet sich Julia Borutta. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.